ein Interviewformat von Payment & Banking. Ihr wolltet schon immer um die Morgenroutine eines Fintech-Gründers wissen oder welches die Lieblings-Netflix-Serie eines Bankenvorstandes ist? Dann seid ihr hier genau richtig.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ask Me Anything, dem Interviewformat von Payment & Banking. Heute zu Gast Christoph Bornschein. Er ist Gründer und CEO der TLGG GmbH. Oder sagt ihr TLGG?
Nein, wir sagen inzwischen, glaube ich, TLGG Gruppe, weil es ja nicht nur eine GmbH ist, sondern irgendwie so eine ganze Handvoll Firmen. Aber ja, also wir sagen TLGG.
Okay.
In Amerika TLGG.
In Frankreich seid ihr noch nicht, oder? Wie ist da eine TLGG oder so?
Wahrscheinlich.
Klingt sehr, sehr lieblich, genau. Also mittlerweile zählt das Digitalunternehmen 200 Mitarbeiter und ist an Standorten in Berlin und New York City und vielen weiteren vertreten. Stimmt doch, gell?
Mhm.
Christoph Bornschein berät internationale Unternehmen, Marken und staatliche Institutionen bei der strategischen Nutzung digitaler Technologien. Er ist Autor zahlreicher Fachbeiträge und gefragter Referent und auf Konferenzen und Kongressen. Seit Dezember 2018 sitzt er neben weiteren Beiratsmandaten im Aufsichtsrat der Deutschen Bank und berät zu digitalen Themen und Fragestellungen.
Deutsche Bank PFK AG, muss man sagen, um da ganz präzise zu sein, es ist das Privat- und Firmenkundengeschäft der Deutschen Bank.
Okay. Genau. Besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen. Das ist für uns eine Premiere bei Payment and Banking, weil normalerweise saßen mir meine Ask Me Anything-Gäste ja immer von Angesicht zu Angesicht gegenüber. Wir weichen heute auf Zoom aus.
Hier ist auch Werbung. Wir können uns aber wenigstens sehen. Auch das ist genau. Schon mal gut.
Total. Auf jeden Fall. Aber tatsächlich habe ich dieses Format noch nie über ein Videocall gemacht, weil das lebt natürlich auch so ein bisschen so von der Interaktion. Von daher, du hast völlig recht, gut, dass wir uns sehen.
Ich habe übrigens tatsächlich, wo ich dich so sehe, eine Frage. Du hast einen sehr dicken Schal um, das kann natürlich jetzt keiner sehen. Ist es bei dir sehr kalt?
Das ist lustig, dass du das fragst. Mir ist immer kalt beim Arbeiten. Ich sitze hier immer, als ob ich quasi im Igloo arbeite. Das liegt einfach daran, dass mir immer alles so auskühlt, wenn ich am Schreibtisch bin. Kennst du das nicht beim Denken, dass alles ins Gehirn...
Nee, mir ist da häufig sehr warm bei, glaube ich. Weiß ich gar nicht. Mir ist grundsätzlich eher warm. Aber du hast einen auffällig großen Schal um.
Aber er passt farblich wenigstens zum Oberteil. Guck. Na gut.
Gut.
Ich sehe schon. Gut, aber wir hatten ja eingangs kurz gesprochen, ich erreiche dich noch im Büro. Bist du einer der letzten Mohikaner bei dir im Office?
Nee, ich bin tatsächlich, das ist auch ein bisschen Höhepunkt der Woche, donnerstags, ist es heute die Putzfrau da und ich musste zu Hause weg und woanders hin. Deswegen bin ich im Büro und auch tatsächlich komplett alleine.
Mhm. Ist das, also habt ihr alle ins Homeoffice geschickt oder ja, können die sich das bei euch noch aussuchen? Wie handhabt ihr das?
Nee, also wir sind seit, ich glaube, wir waren relativ früh dran, seit dem 12.3. alle im Homeoffice. Und interessanterweise, das ist ja ein bisschen anders als bei Großkonzernen. Es war sehr reibungslos, sehr einfach. Genau, also TLGG befindet sich seit 20 Tagen gut im Homeoffice.
Mhm. Wie löst ihr das? Also... Habt ihr da bestimmte Tools, die ihr nutzt oder irgendwie auch sowas wie einen virtuellen Kaffeeraum? Habe ich auch schon von Unternehmen gehört.
Ja, also wir haben das alles. Es gibt virtuelle Zigaretten, die virtuelle Küche. Es gibt thematische Videokonferenzen und ansonsten natürlich irgendwie das, was alle benutzen, so von Teams über Zoom, Slack sowieso schon immer und jetzt dann eben auch so Sachen. Ich glaube, einer der Gewinner der Krise ist ja Mural. Dieses Workshop-Tool, das jetzt, glaube ich, alle benutzen gerade, also alles Mögliche. Und es funktioniert erstaunlich gut. Also ich war in Woche 1 extrem beeindruckt, weil wir tatsächlich feststellen mussten und konnten, dass es eigentlich keinen Prozess gibt, den wir nicht remote abbilden können. Das Einzige, was hier immer noch passiert, ist, dass Gregor, unser Office-Manager, jeden Tag die Post aus dem Briefkasten holt. Mhm. Weil Strafzettel kriegt man ja immer noch und zwar nicht remote.
Das heißt, er wohnt am nächsten vom Büro oder warum hat er die Aufgabe übernommen?
Also so haben die sich aufgeteilt. Also so, er geht her und digitalisiert allen die Post, damit sie die zu Hause haben können. Das ist der einzige Prozess, bei dem wir noch physischen Kontakt zum Office brauchten.
Ja. Wie viel remote arbeitet ihr sonst unabhängig von Corona?
Viel. Also das ganze Thema, so früher hieß sowas ja Homeoffice-Regelung, man kann sich kaum noch erinnern, ist bei uns schon immer extrem flexibel gehandhabt. Also so jeder hat so Homeoffice-Regeln, wie das eben im Team abgesprochen ist. Also es hätte schon immer jeder zu Hause arbeiten können. Ich glaube, das ist so, das merkt man ja in dieser Zeit auch, so die soziale Komponente, man sitzt dann irgendwie doch zusammen, macht, dass man ja trotzdem ins Büro geht. Das ist auch wahrscheinlich das, was mir am meisten fehlt, so Menschen sehen.
Ja. Ja, das ist Unterschied, schon. Ne? Ob, ja, ob virtuell ja. oder tatsächlich physisch, ne? Mhm.
Naja, und es ist natürlich irgendwie, also so am Ende ist es, ob du arbeitest oder da wohnst, eben immer irgendwie deine Wohnung. Ich finde, also deswegen auch, das ist gar nicht so witzig gemeint, es ist wirklich Donnerstag, es ist der Höhepunkt der Woche, weil die Putzfrau mich dazu zwingt, die Wohnung zu verlassen und ich dann irgendwie irgendwo anders arbeite und es endlich mal was anderes ist, als zu Hause sein.
Ja, das stimmt. Ja. Ja, ja. Aber wie funktioniert eine virtuelle Zigarette? Von der habe ich bislang noch nicht gehört.
Zigarette anzünden und dabei Slack-Videochat mitlaufen lassen und einfach mal plaudern. Also ich habe zwischendurch auch, leider ist irgendwie mein Kalender jetzt gerade wieder so voll, zwischendurch fand ich auch ganz toll, das Format einfach Teams-Videokamera anzumachen und den Link zu teilen. Und wer quatschen will, kommt quatschen. Weil das Problem ist ja so ein bisschen, funktioniert zwar alles super, aber wir haben eine Größe erreicht. Du siehst halt nicht mehr jeden. Also so im Alltag habe ich halt nicht mit jedem Projekte. Und du brauchst ja wieder irgendwie so zufällige Begegnungen, wie du sie typischerweise irgendwie einfach vor der Tür hast, wenn du eine Zigarette raus oder einen Kaffee holst oder so. Und da machen wir relativ viel, um irgendwie wieder diese zufälligen Begegnungen hinzubekommen. Wir hatten auch schon vor der Krise immer so ein, bei Slack gibt es einen Donut, heißt das, Tool, das macht zufällige Coffee-Dates. Also du triffst irgendjemanden zum Kaffee trinken aus der Firma, das gibt es auch weiter jetzt eben tatsächlich dann virtualisiert.
Mhm. Nette Idee. Interessanterweise redest du viel über die Zigarette. Du bist ja noch einer der wenigen Raucher, gell?
Das ist absolut korrekt.
Ja, weil viele, gerade aus der Szene, haben ja aufgehört. So, das ist ja für...
Ja, also ich meine, ja, Zigarette ist, wenn man in den USA ist, in New York, muss man ja tatsächlich immer vor die Bürotür fahren. Da ist man dann so richtig ausgestoßen. Also wir sind schon noch relativ liberal, was Rauchen angeht, glaube ich, in Europa, in den USA ist man so richtig isoliert.
Wolltest du mal aufhören, wurde ich gefragt?
Nein, nie.
Nein, nie?
Ich rauche tatsächlich, ich habe tatsächlich noch nie, man kennt ja so ganz viele Leute, die irgendwie schon das fünfte Mal aufgehört haben oder es immer wieder versuchen oder mal ein Jahr rauchen, mal ein Jahr nicht rauchen. Nee, ich habe noch nicht mal drüber nachgedacht, so aufzuhören. Das ist eine Frage. So doch. Fragen kommen dann.
Ja. Hast du eine Ahnung, was hier noch auf der Liste steht?
Nein, ich wollte noch nie aufhören.
Aber dass man das, also dass du das durchhältst, ne, wenn drumherum alle immer sagen, wie ungesund Zigaretten geworden sind. Und ja, also ich meine, wir sind noch relativ liberal hier in Deutschland, aber auch da, ne, es werden ja immer weniger, die auch vor der Kneipe stehen und verstohlen noch eine Zigarette rauchen.
Das ist richtig, aber nichtsdestotrotz, und das ist auch das, was tatsächlich relativ viele hier in der Firma zurückspielen, die dann irgendwann aufhören, die soziale Komponente einer Zigarette und des zufälligen Zigarettenmeetings ist nicht zu unterschätzen.
Mhm. Das stimmt. Also von daher ist das für dich auch gar kein Plan cool, oder kein Wunsch.
Denk da nicht drüber nach.
Okay, ein klares Statement. Okay, ich hatte dich ja eingangs kurz vorgestellt. Du hast es ja auch alles abgenickt, war wohl alles richtig.
Ja.
Kannst du mal kurz deinen Weg nachzeichnen, wie du sozusagen das geworden bist, beruflich, was du bist?
ich mache mal die Kurzform, weil sowas ja immer irgendwie, also es klingt dann rückwärts erzählt, immer so unglaublich konsistent und vorwärts gelebt ist es das ja irgendwie nicht.
Ja, der rote Faden entsteht immer nachträglich, ne?
Ja, genau, den gibt es in dem Moment gar nicht. Am Ende ist es tatsächlich eine Summe von zufälligen Ereignissen, die in eine Richtung führten, nämlich tatsächlich in die Richtung von, wie verändert Technologie eigentlich Wirtschaft? Also angefangen hat das 2000, schlimmste neue Marktkrise und großer Höhepunkt. Da war es so, dass damals die Helden der ersten Internetwelle, die heute auch ja immer irgendwie noch Sachen machen, so Peter Kabel, Paulus Neef, schon die waren, die man so gesehen hat, wenn man sich mit dem Internet beschäftigt hat. Und das habe ich schon relativ früh, fand das faszinierend. Ich war 2017, Und es ergab sich die Situation, dass jemand, mit dem ich zusammen zur Schule ging, ein Unternehmen gründen wollte, weil er Datenbanken für einen Stromkonzern, liberalisierter Strommarkt, entwickelte CRM-Systeme. Und mich fragte, 17, wie ich war, ob ich einen Businessplan entwickeln könnte für eine GmbH-Gründung seiner bis dahin selbstständigen Tätigkeit als Programmierer. Und ich habe in der maßlosen Selbstüberschätzung, wie man die dann so mit 17 hat, gesagt, na klar, ich entwickle sehr gerne einen Businessplan dafür, das ist überhaupt kein Problem für mich. Und habe mir dann tatsächlich gar nicht so unerfolgreich zusammengegoogelt, wie man das so macht und wie man eine GmbH gründet. Und dafür gab es dann tatsächlich, ich glaube, 35.000 Mark Kredit, die wir von der Sparkasse bekamen, ich glaube Sparkasse. Und dann haben wir damals die Areo GmbH gegründet und haben tatsächlich gar nicht so wenig Leute angefangen einzustellen und haben ein CRM-System entwickelt. Ich habe da so ein bisschen so die quatschbirnigen, heute würde man sagen, Business Development und PR-Themen gemacht und verantwortet. Das ging dann weiter mit einer Unternehmung, die sich irgendwie mit der ganzen Frage von Reisebuchungen beschäftigt. Also man muss immer in den Kontext sehen, wir reden über frühe 2000er. CRM in Strom war neu, Reisen online buchen war neu, man bekam noch gar keine Bestätigung dafür, ob man, ob das überhaupt verfügbar ist, das Hotelzimmer, was man sich in dem Moment bestellt hat. Dann musste ich Zivildienst machen, weil ich mein Abi hatte und habe dann im Zivildienst mit meinem Dienstherrn einen Deal gemacht, ich weiß nicht, ob man das legal erzählen darf, dass ich nur 2 Tage die Woche zum Zivildienst muss und wir die restlichen 3 Tage ihm ganz umsonst für seine gar nicht so kleine Pflegeunternehmung mit so betreuten Wohnen und Altenheimen die ganze digitale Kommunikation hinstellen und digitalen Sales, wie man heute sagen würde, ist damals auch noch nicht so. Das hat auch super funktioniert. Also man konnte damals auch noch oder schon relativ gut betreutes Wohnen- und Altenheimbetten digital vermarkten. Daraus haben wir dann auch eine Firma gemacht. Und dann kam so der Moment von, mache ich weiter dieses Zeug oder studiere ich Jura? Und weil meine konservativen Eltern es gut fanden, dass ich Jura studiere, habe ich dann Jura studiert.
Sind das auch Juristen?
Nee, das sind tatsächlich beides Hochbauingenieure, also die bauen Gebäude, was ich, also ja, sehr spannend, aber ich habe da keinen Bezug zu. Jurastudium habe ich nicht durchgehalten, weil mich dann wiederum ein Freund anrief, der meinte, wir gründen jetzt inklusive eines Börsengangs ein Gaming-Unternehmen, was sich mit Online-Games beschäftigen würde. Die hatten zu dem Zeitpunkt keine Online-Games, sondern so eine Idee, wie sie die in Asien kaufen könnten und lizenzieren könnten. Und haben dann tatsächlich über diese total verrückte Idee des Börsengangs nur mit Ideen wahrgemacht. Und glaube ich, damals 25 Millionen Euro eingesammelt in der ersten Runde. Es war die Frogster Interactive Pictures AG. Das habe ich dann als Marketingchef von dem Ganzen so 3 Jahre gemacht. Und dann kam TLGG. Es war halt tatsächlich irgendwie eine Summe von ziemlich absurden Zufällen, die aber tatsächlich irgendwie, jetzt kann man das heute so erzählen, immer so in die Richtung digitale Geschäftsmodelle zeigten und immer sich vor allen Dingen mit der Frage beschäftigten, wie macht man in einer Industrie das erste Mal digitales Business? Mhm. Auch das ja nur rückwärts so zu erzählen, ist mir in dem Moment nicht aufgefallen. Und es hat immer gut funktioniert, irgendwie diese Pionierarbeit zu leisten, zu sagen, okay, wie funktioniert denn eigentlich Online-Gaming? Wie sind denn Free-to-Play-Games, so hieß das, und wie verkauft man die eigentlich? Und TLGG war dann irgendwie so die Idee und Plattform, ganz so kam es dann nicht, wie wir uns das vorgestellt haben, einfach das Ganze zu serialisieren und zu sagen, wenn wir das als Gründung können, dann können wir das auch für Konzerne, denen digitales Business aufbauen. Und es gipfelte dann so ein bisschen 2008 wir bauten TLGG, was tatsächlich völlig vor seiner Zeit war. Also 2008 wollte genau niemand digitale Geschäftsmodelle kaufen. Und deswegen haben wir erstmal eine Agentur draus gemacht, das war nicht ganz unerfolgreich, und haben dann irgendwann Consulting, ich glaube so 2014 erst, quasi daneben gegründet als die Ausgründung, die der originalen Idee am nächsten war, und mussten dann irgendwie lernen oder haben dabei gelernt, dass wir mit der Idee, die wir eigentlich hatten, so 6 Jahre zu früh waren. Mhm. Genau, und heute ist es eben tatsächlich so, also jetzt kommt so dieser Moment von rückwärts, sieht es eben wie eine Linie aus. Heute ist DLGG eben genau die Plattform, die ich immer im Kopf hatte, nämlich die, die sich seriell mit der Frage beschäftigt, wie digitale Geschäftsmodelle eigentlich für Konzerne funktionieren.
Okay. Aber wenn du sagst, mit 17 hast du einen Businessplan geschrieben, hattest du denn die Idee, schon frühzeitig Unternehmer zu werden?
Nee, ich hatte aber tatsächlich, das hat super viel mit meinen Eltern zu tun, da die eben sehr früh beide Unternehmer waren, war das auch nicht wirklich weit weg. Also es war einfach so, dass man irgendwie ein Unternehmen hat. Mein Vater hat ein Ingenieurbüro und hat für die katholische Kirche im ganz Wesentlichen irgendwie Gemeindezentren und Krankenhäuser und so entwickelt. Das war so vorgelebt, deswegen glaube ich, gab es diesen Moment von, also mit 17 beschäftigt man sich eh nicht mit der Frage, wenn man auch nicht weiß, wie es ist, angestellt zu arbeiten. Aber das Role Model von, da ist jemand, der irgendwie ein Unternehmen hat, wohnte ja bei mir zu Hause. Und deswegen war das nie irgendwie unnatürlich. Also ich habe das irgendwie viel später erst verstanden, wenn man sich so mit Managern unterhält, die dann irgendwie in der späten Phase ihres Lebens rausgehen und irgendwie den Segen des Unternehmertums kennenlernen. Dann sind es ja häufig so Auseinandersetzungsprozesse, die tief rational sind. Bei mir gab es diesen Moment von, wage ich jetzt ein Unternehmen zu gründen, überhaupt nicht, sondern es war einfach total natürlich. Und ich hatte ja, also ich meine das total ernst, ich hatte dem ja ganz selbstüberschätzt gesagt, ich mache das für dich, dann musste ich ja irgendwie auch liefern. Mhm. Und das hat dann irgendwie okay genug funktioniert und wurde dann irgendwie eine Karriere, in Anführungsstrichen, die nie was anderes war als Unternehmertum.
Okay, also so der klassische Feuermann, das war nie dein Kindheitstraum?
Nee.
Nee.
Ich fand den John Grisham-artigen Anwalt immer super.
Ja.
Musste dann aber tatsächlich im deutschen Jurastudium lernen, dass es überhaupt keine Jury gibt in deutschen Gerichten, dass man nicht über seine Rechte belehrt wird, wenn die Polizei einen abholt und nicht einen Anruf hat. Und dass meine gesamte von amerikanischer Literatur geprägte Vorstellung, wie von Jura so funktionieren würde, kompletter Unsinn ist.
Ja, okay. Wie lange hast du denn durchgehalten in deinem Jurastudium?
Ich habe das gar nicht so schlecht gemacht. Ich habe in 7 Semestern die Zulassung zum ersten Staatsexamen bekommen und bin da aber nicht mehr hingegangen. Insgesamt eingeschrieben war ich, auch das ist hoffentlich schon verjährt, dann so 12 Semester, weil es tatsächlich unfassbar großartig war, für 24,80 Euro versichert zu sein.
Ja. Ich glaube, das ist ein sehr gangbarer Weg, dem viele folgen.
Ja, genau. Und irgendwann, da gab es dann so Rückmeldefristen. Irgendwann haben die mich dann exmatrikuliert, weil ich zu lange nicht zum Justizprüfungsamt gegangen bin und meinen Staatsexamen abgelegt habe. Aber ich war zugelassen dazu, immerhin das.
Immerhin das. Na, ich habe ja nach 2 Semestern Jura ganz schnell aufgesteckt, weil mir das ähnlich ging, dass tatsächlich irgendwie diese Erkenntnis kam, Jura ist nicht das, was ich mir drunter vorgestellt habe.
So ist nicht ansatzweise so glammig, wie man denkt.
No, never. Genau, das stimmt. Okay, dann hast du also die Agentur gegründet mit 2 Freunden zusammen, stimmt das?
Ja.
Wie seid ihr auf den Namen gekommen, Torben, Lucy und die gelbe Gefahr? Ich musste sehr an dieses Kinderbuch denken, Lucy und der Schrecken der Straße. Hat das damit was zu tun?
Das ist insofern relativ lustig, dass Frenzy, meine Mitgründerin, ja eine Tochter hat, die mein Patenkind ist, die heißt Luzi, wegen des Buches Luzi, Schrecken der Straße.
Kanntest du das Buch
damit
früher?
Aber, nein, bin ich tatsächlich zu jung für. Ich glaube, das war eher so ein 70er-Thema, soweit ich weiß. Also
ich habe es später gelesen.
Nein, aber also nee, ich meine eher so Kinder der 70er haben das gelesen. Ich weiß nicht. Also, nein, hat damit nichts zu tun. Sondern tatsächlich ist es so, dass wir, ich hatte die beiden schon zu Frogster geholt und wir haben da zusammengearbeitet und irgendwann war relativ klar, dass wir irgendwie Gaming jetzt nicht so. Und wir haben einfach rumgesponnen und haben so eine Fantasieagentur ausgedacht am Anfang. Also es war anfangs nicht so super klar, dass wir das gründen würden. Das ist ja gegründet von mir, Franzi Kühne und Bund am Thema Smithy. Damit ist irgendwie die gelbe Gefahr klar. Bruno ist halt Asiate. Das war immer so das Bild für ihn in dem Ganzen. Torben und Lucy kamen in das Spiel, weil Frenzy und ich, die wir damals noch in einer WG wohnten, Eierbecher hatten mit diesem bescheuerten Namen. Und so [S2] Ach. [S1] Bastelten wir das zusammen. Und es war Also auch das, heute ist es halt irgendwie eine Firma und die heißt wirklich so. Als wir das ausgedacht haben, gab es nicht mal den Ansatz, das wirklich zu gründen, sondern es war wirklich eher so ein Name für einen Sehnsuchtsort, den wir uns gebaut hatten. Immer mit so einem Stern dran, kommt weg, wenn wir es wirklich machen. Kam nicht weg.
Okay, aber auch das ist ja eine nachträglich sehr schön erzählte Geschichte, ne? Und 2008 seid ihr gegründet worden, da hießen ja diese ganzen Agenturen irgendwie alle so amerikanisch. Und dann seid ihr ja einen ganz anderen Weg gegangen.
Ja, also dass eine Firma so heißen und irgendwie erfolgreich werden kann, das finden heute, glaube ich, auch viele noch merkwürdig. Wir sind jetzt auch gerade dabei, dass der volle Name wird wegkommen, weil jetzt, wo es keinen Asiaten mehr in der Geschäftsführung gibt, ist dieses Traubenlosing, die gelbe Gefahr, einfach irgendwie merkwürdig, hat rassistische Tendenzen und so, wird nur noch auf TRGG runtergehen und der Originalname kommt weg.
Okay, gut. Mit wem würdest du denn gerne mal zusammenarbeiten? Ihr habt ja ein großes Portfolio an Kunden. Wer wäre ein Wunschkunde von dir? Wer braucht's mal ganz dringend sozusagen euren Support?
Das ist eine total gute Frage, die ich immer mal wieder gestellt kommen habe. Ich glaube eigentlich, dass wir mit fast allen, die wir zwischendurch mal als Traumkunden aufgeschrieben hätten, schon gearbeitet haben. So gucke ich aber tatsächlich nicht drauf. Ich finde es eher spannend, dann so ganz ohne sich das gewünscht zu haben, den Zufall walten zu lassen und dann irgendwie so mit so ikonischen Unternehmen zu arbeiten und zu sehen, wie die so sind. Also wir machen ja in den USA extrem viel für vor Ort. Und betreuen die auch global. So hätte ich jetzt nicht auf so eine Liste geschrieben, finde ich jetzt aber, wenn ich drauf gucke, unfassbar großartig, dass wir mal in Detroit für Ford arbeiten würden. Mhm. Das hätte ich gar nicht aufmalen können. Und ich finde tatsächlich so dieses, sich die Realität durch Wunschkunden zu gestalten, ja, das ist irgendwie nett. Noch netter ist es, sich überraschen zu lassen, dann irgendwie festzustellen, um Gottes Willen, wir arbeiten für Ford in Detroit. Wie konnte das passieren?
Warum überrascht dich das so?
Naja, es ist schon, also ich meine, am Ende wohnt ja in einem selbst, man guckt ja nicht die ganze Zeit aufs Leben mit so einem, oh, ich bin jetzt ein ganz großartiger Unternehmer, sondern man hat ja irgendwie so eine Selbstsicht, die ist immer noch sehr, so das, was man immer war, dass ich es mal schaffen würde, eine Firma zu gründen, die dann in den USA in einem Pitch schaffen würde, einen weltweiten Account für Ford, die amerikanische Industrieikone zu gewinnen, finde ich total überraschend, mit so einer, wenn man so ein bisschen zu sich selbst Distanz nimmt.
Ja, ach so, okay, das hat aber weniger sozusagen mit der Industrie zu tun, sondern vielmehr so mit Standort, Größe.
Ja, also so, ich meine, es hat jetzt nicht unbedingt jemand darauf gewartet, dass wir ein New Yorker Büro aufmachen. Und Ford hat sicherlich auch nicht da gesessen und hat gedacht, ey, so eine Berliner Agentur Beratung, die sollte jetzt unbedingt mal für uns arbeiten. Aber trotzdem passiert das irgendwie total großartig.
Gäbe es denn Industrien, die du ausklammern würdest für dich?
Es ist eine Diskussion, die wir immer mal wieder führen. Wir haben relativ viel Diskussionen zu so Defense geführt. Also kann man für Defense-Unternehmen arbeiten. Und auch da würde ich sagen, unter den richtigen Rahmenbedingungen kann man das tatsächlich und an den richtigen Themen, also gerade wenn es um so Cyber-Security-Themen geht und Ähnliches, finde ich, kann man das schon machen. So harte Ausschlüsse von so würde ich auf keinen Fall tun, eher nicht. So Themen, die ich nicht machen würde. Also so, ich habe da so ein bisschen so eine Joschka-Fischer-Perspektive auf die Welt. Du kannst Institutionen nicht ändern, wenn du nicht mit ihnen arbeitest. So Opposition schafft keine Veränderung, sondern der Marsch durch die Institutionen schafft Veränderung. Insofern, jetzt auf der klassischen Liste wären immer Waffen, Tabak und irgendwelche Pharmaprodukte. So, da würde ich in Konstellationen auch Sachen ablehnen und nicht machen. Ich würde aber immer erstmal versuchen zu sagen, kann man bei denen an Themen arbeiten, die in der Tendenz Technologie in einer positiven und menschlich positiven Art und Weise nutzen. Deswegen, ich finde so eine Default-Ausschlusslisten immer relativ schwierig.
Okay, aber hast du schon mal...
Niemandem Zigaretten verkaufen, das ist total ausgeschlossen. So.
Aber hast du schon mal überlegt, selber was zu machen, ein Produkt zu bauen?
Also habe ich ja schon gemacht und mache ich tatsächlich so indirekt immer wieder. Ich bin ja so an der Seite noch relativ aktiver Frühphaseninvestor in Startups. Das ist ja immer so ein bisschen so die Geburtshilfe in die Produkte anderer. Ich find diesen Weg gerade irgendwie interessanter, nachdem ich schon mal gesehen habe, wie man irgendwie Firmen von Null aufbaut, Gründern dabei zu helfen, dann ihre Sachen umzusetzen. Das ist irgendwie gerade, also passt gerade besser. Und was das Tolle ja ist, in so einer Angel-Investoren-Rolle ist, du kannst viel mehr zur gleichen Zeit machen. Eigengründungen konsumieren dich immer zu 100% operativ. Also smarte Beteiligungen mit irgendwie Boardrolle macht halt, dass du mit ziemlich großartigen Gründern an Sachen arbeiten kannst, die du jetzt selber nicht könntest. Also so, ich bin ja ein Beispiel oder zwei Beispiele, bei Lana Labs in Berlin investiert, Business Process Mining. So, ich wäre nicht in der Lage, ein Business Process Mining Unternehmen A zu gründen, B zu führen. Ich kann aber, weil es einfach tolle Gründer sind, da einen Beitrag leisten und lerne unfassbar viel. Ähnlich ist es mit Expert, so ein Diabetes-Datenanalyse-Startup. Auch das, also völlig Unvermögen, das selber zu tun, aber großartig mit dem Gründer zu arbeiten und zu gucken, dass ich dem irgendwie helfen kann. Also im Moment lieber so.
Hast du jetzt durch die aktuelle Corona-Pandemie, merkst du das auch Business Angel-seitig? Rufen jetzt mehr an und fragen nach Geld? Weil das ist ja die große Diskussion. Wie es jetzt mit frühphasigen Unternehmen weitergeht?
Ich überlege gerade, also ich glaube, es gibt so ein bisschen eine Selbstbeschränkung. Also die gut und schlau sind, sorgen dafür, dass sie gerade kein Geld brauchen und dass sie keine Runde raisen müssen. Was du merkst, ist so ein bisschen so ein Shift, den merke ich auch selber. Ich mache gerade weniger neue Sachen, als ich sie typischerweise machen würde und beschäftige mich mehr mit der Sturmsichermachung bestehender Sachen. Also so. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, was VC-Companies auch gerade sehen. Es geht eher darum, das bestehende Portfolio wetterfest zu machen, als jetzt noch 5 neue Sachen aufzunehmen. Und das ist wahrscheinlich so der Shift. Du stehst gerade eher deinen aktuellen Startups bei, als zu sagen, ich nehme jetzt noch was Neues aufs Portfolio.
Dann lass uns mal über Corona sprechen, haben wir ja eingangs schon gemacht, ne? Wie beurteilst du die aktuelle Lage? Ist das eine Chance oder ein Desaster für Europa?
Das ist eine interessante Frage. Also erstmal ist so eine Krise natürlich immer ein Desaster. Also so auf der allerersten Ebene und wenn du dir anguckst, was es tut. Ich habe gestern gerade lange mit einem Freund telefoniert, der bei Lufthansa ist. Wenn du dir diese Faktensituation anguckst, dann ist es einfach eine unfassbare Katastrophe. Ja. Die haben, glaube ich, gerade 87.000 Menschen auf Kurzarbeit geschickt. So, da kann man nichts anderes sagen als um Gottes Willen.
Unfassbar viele Mitarbeiter,
Und aus der Perspektive finde ich tatsächlich so schön, dass es immer wieder versucht wird, ist dem nicht so super viel Gutes abzugewinnen. Also du willst in dieser Zeit nicht kulturschaffender sein, du willst nicht in sehr krisenanfälligen Industrien arbeiten und du willst, glaube ich, auch nicht derjenige, ich habe so eine Edeka in der Ecke und unterhalte mich mit denen immer relativ lange, weil soziale Kontakte ja gerade fehlen. Du willst nicht der sein, der jetzt 6 Tage die Woche arbeiten muss, weil jeden Tag das Klopapier alle ist. Das ist irgendwie ganz, ganz, ganz furchtbar. Wenn man da irgendwie den Grain of Salt suchen will, der irgendwie positiv daran ist, dann ist es sicherlich die Verhaltensänderung, die damit einhergeht. Also so gerade in unserer Welt der Digitalen ist es super spannend zu beobachten, wie wir jetzt dadurch, dass wir es einfach müssen, anfangen, Druckpunkte zu überwinden, die man früher nicht überwunden hätte. Wir sehen es bei der Deutschen Bank zum Beispiel, das ganze Thema Online-Banking, bargeldloses Zahlen und ähnliche Themen, die früher, man hätte immer angenommen, dass die Mainstream sind, die sind aber, wenn man sich die Zahlen anguckt, eben doch nicht so Mainstream, wie man denkt, die werden jetzt eben tatsächlich das neue Normal. Wir beide hängen jetzt gerade in einem Zoom, meine Mutter hat sich Skype eingerichtet, auch alleine. Da hätte sie sich früher jetzt nicht rangesetzt und jetzt findet sie es faszinierend. Also ich glaube, interessant ist daran gerade, dass wir so eine neue digitale Nüchternheit bekommen, weil wir es müssen, überwinden wir, ich schließe mich da jetzt nicht mit ein, aber wir als Gesellschaft, die Technologieskepsis, die es vorher gegeben hat. So Lehrer müssen sich jetzt eben mit der Frage beschäftigen, wie sie virtuell mit ihren Schülern in Kontakt treten. Ich glaube, das ist wahrscheinlich das Positivste, weil wir alle irgendwie aus dieser Krise rausgehen werden und feststellen werden, okay, der Nutzen von Technologie und der Mehrwert von Technologie ist irgendwie in der Mitte der Gesellschaft angekommen, in ganz vielen Nutzungsfeldern. Darauf kann man irgendwie aufbauen. Wir sprechen in einem Payment and Banking Podcast. Das ganze Thema bargeldloses Zahlen wird sich normalisiert haben. Digitale Dienste rund um Konto, Geld und so werden sich normalisiert haben. Das ist irgendwie großartig. Der Freund von der Lufthansa sagte auch, dass die Lufthansa-Planungsszenarien für nach der Krise gerade davon ausgehen, dass Geschäftsreisen ultimativ zurückgehen werden, weil wir alle verstanden haben, wie gut Videokonferenzen funktionieren.
Wie bequem das auch ist, ne? Letztendlich.
Genau. So, das kann man für gut und schlecht halten. Ich glaube, das ist gut, weil wir eben tatsächlich wirklich, also so die Überwindung der Skepsis ist halt spannend. Und das, was das irgendwie möglich machen wird. Und meine Hoffnung ist tatsächlich, dass wir eben keinen nachhaltigen Schaden sehen, den das Ganze davon genommen haben wird. Da bin ich nicht so sicher, dass das so ist, wenn man sich anguckt, wie es jetzt eben tatsächlich irgendwie anfängt, Gastronome zu zerreißen und ähnliches. Da wird schon eine ganze Menge Wiederaufbauarbeit da sein. Insofern, unterm Strich, eine Krise ist eine Krise und ist nie großartig. Es gibt aber tatsächlich irgendwie Aspekte, die spannend sind aus europäischer Perspektive, die neue Perspektiven eröffnen für die Zukunft. So würde ich es vielleicht fassen.
Was wäre denn für dich eine smarte Industriepolitik für Deutschland und Europa?
Ja, habe ich viel publiziert zu, viel aufgeschrieben. Ich mache es mal so ein bisschen ansatzlos und kurz. Ich glaube, eine smarte Industriepolitik für Deutschland und Europa wäre eine, die versteht, was unsere Stärken sind, relativ klar darauf fokussiert, wo zukünftig Schlüsselindustrien sein werden. Also das ganze Thema Hardware-Software-Verbindung, Prozessoptimierung und ähnliche Themen und da klar draufsetzt, in Exportmärkte zu bauen. Also tatsächlich uns quasi als Labor nutzt, unsere Infrastruktur, unsere Industrie, unsere Logistik und tatsächlich anfängt, mehr über so eine Champion-Logik nachzudenken und in Champions zu investieren, als es heute der Fall ist. Was mich immer, auch da ist irgendwie Krise wieder natürlich ein Thema, aber was ich sehr beruhigend fand so in den letzten Monaten, ist tatsächlich dieser New Green Deal, auf den sich Europa gerade macht, also so das ganze Thema nachhaltigere Industrie durch Technologie ermöglicht, eine Billion als Investment. Das zeigt irgendwie die klare Ambition, wir wollen in einem Thema, in einem Ökosystem von Wertschöpfung die allerbesten sein. Das finde ich tatsächlich irgendwie eine nachvollziehbare Industriestrategie. Ich habe immer das Gefühl, wir haben da irgendwie zu wenig und sind zu kleinteilig und nicht fokussiert genug. Industriestrategie und politische Industriestrategie ist in Deutschland ja auch so ein bisschen verbrämter Begriff. Die Franzosen gucken da ganz anders drauf.
Ja, das stimmt. Also du hättest jetzt 3 Wünsche für Deutschland frei. Wie würdest du sie verschlagworten?
Also ich glaube, auf der ersten Ebene wäre der Wunsch, eine schnelle kulturelle Transformation und ein Ablegen unserer Technologie- und fortschrittsskeptischen Haltung. Also so ein sehnsuchtsvoll freudiger Blick in die Zukunft und was die Zukunft und vor allen Dingen Technologie in der Zukunft bringt, wäre so Wunsch 1. Wunsch 2 muss natürlich in so einem Kontext immer sein, es wäre doch toll, wenn wir die Innovationen, die wir sehen wollen, anfangen würden, selber zu finanzieren. Wir sind ein unfassbar reiches Land, was immer noch zu wenig Geld in innovative Industrien steckt. Wir haben in Berlin inzwischen eine VC-Szene, die irgendwie gut ist, die aber viel Geld auch international einsammeln muss. Ist für mich überhaupt nicht nachzuvollziehen, warum wir es nicht schaffen, das Vermögen, was unsere Immobilienmärkte überhitzt, so umzulenken, dass es innovative Industrien fördert. Also tatsächlich wirklich echtes Investment in uns selbst. Das ist so, Geld ist ja da. Und ich glaube tatsächlich, dass es dann am Ende, und das ist so ein bisschen die Forderung an den politischen Raum, die man einfach haben muss, um die Frage einer kohärenten Technologiestrategie geht. So, was wollen wir sein? Und was sind wir bereit dafür zu tun, dass wir das werden?
Welche Weichen müssen Banken denn jetzt heute stellen, um in einem Jahr als Gewinner aus der aktuellen Situation hervorzugehen?
Das ist eine extrem gute Frage. Ich glaube, dass ich habe das an anderer Stelle schon gesagt, du hast ja im Vorgespräch extra gesagt, du hast den Finance Forward Podcast extra nicht gehört. Ich glaube, dass Banken
das stimmt so nicht ganz. Ich habe irgendwann abgebrochen.
Okay, weil du nicht biased sein wolltest. Ich glaube, es geht um im Wesentlichen 2 Sachen. Ich glaube, auf der Privatkundenseite geht es einfach darum anzuerkennen, dass das Tech-Play vollkommen ist und das Privatbankkundengeschäft ein Massentransaktionsgame ist, in dem es im Wesentlichen um effiziente technologische Plattformen gibt, über die man Mengentransaktionen schieben kann, das gegen die Preisvergleichsplattformen ankämpfen und so ist alles vorbei. Die Frage ist tatsächlich, wie wird man in diesem Spiel eine sehr effiziente, stark digitalisierte, technologiegetriebene Bank? Und ich glaube, auf der zweiten Seite, wenn es um Wachstum geht, dann ist die Frage tatsächlich, wie sieht eigentlich Digitalisierung des Firmenkundengeschäfts aus und wie kann man aus sich selbst heraus Innovationsimpulse in den Markt setzen, das Firmenkundengeschäft zu digitalisieren und zu vermeiden, einmal wenigstens zu vermeiden, dass von dritter Seite diese ganze Frage von Technologie im Firmenkundengeschäft kommt und man dann wieder nur getriebener ist. Also wie wird man selber Treiber versus getriebener?
Siehst du da gute Tendenzen aktuell?
Ja, also es gibt die, die es verstanden haben und die Diskussion führen. Also gerade wenn du dich irgendwie so mit Fragestellungen von so As-a-Service-Geschäftsmodellen, also CapEx zu OpEx, As-a-Service-Finanzierung von Industrieequipment und Ähnlichem auseinandersetzt, dann gibt es gute Diskussionen bei noch nicht besonders viel vorzeigbaren. Ich glaube, dieses ganze Thema Standardprodukte im SME-Banking, also Small Medium Enterprises, also habe ich irgendwie Payment, bin ich in der Lage, Factoring automatisiert zu machen und so. Da sehen wir ein bisschen eine Zweiteilung der Welt. Die Wirecards, Adyen, Stripes und so gehen in diese Richtung, haben es verstanden. Die traditionelle Geschäftshausbank hat da jetzt noch nicht unbedingt eine Antwort für.
Mhm. Aber wird die zeitnah gefunden sein?
Weiß ich nicht. Es ist, also wird sich so jetzt in den nächsten 12 Monaten entscheiden, glaube ich, ob das ein Angreifermarkt wird oder ob die Traditionalisten und Incumbents tatsächlich da eine Antwort finden.
Ja, genau. Aber so deine Meinung, in welchen Segmenten der deutschen oder auch der europäischen Finanzindustrie sind den traditionellen Banken die neuen Wettbewerber aus den USA, Asien, aber auch die Fintechs voraus und wo nicht?
Ich glaube, es steckt so ein bisschen in der Antwort gerade eben drin. Also ich glaube tatsächlich, das ist so ein bisschen die Replikation der europäischen Situation im Ganzen. Im B2C-Bereich wird es wahrscheinlich für die klassische Retailbank extrem schwer werden, konkurrenzfähig zu werden. Also wir haben eine Situation, in der die Cost-Income-Ratios fast aller Banken und die sind im Moment die entscheidende Größe, wenn ich irgendwie eine Preistransparenz habe auf Check24, nicht an einem Punkt sind, wo sie sich wirklich wettbewerbsfähig bewegen werden. Es gibt kaum europäische Passporting-Banken, also das Volumen ist eigentlich gar nicht groß genug bei Retailbanken. Also ich glaube tatsächlich im Bereich B2C signifikant Geld zu verdienen wieder, da wird ja gerade nicht so signifikant Geld verdient, ich sehe den Punkt nicht, an dem es passiert. Auch nicht, wenn Banken jetzt anfangen, irgendwie ETFs und Sparpläne und so ein Kram, also auf der Anlageseite mehr zu agieren. Auch da sehe ich irgendwie die Scalables wie sie alle heißen, schon besser aufgestellt. Ich glaube, die entscheidende Größe ist tatsächlich, passiert es im B2B-Banking. Da sieht man mit Pleo und anderen so die ersten Startups, die interessante Konzepte haben. Das ist aber noch nicht ein ausgemachtes Rennen. Also insofern es ist wie immer das Massentransaktionsgeschäft, wo es einfach auf skalierbare Tech-Plattformen ankommt. Kein europäisches Game, höchstens eben für die N26 und Revolut dieser Welt. Die komplexeren, das Geschäftsmodell des Kunden berücksichtigenderen Dinge wie eben SME-Banking oder Corporate-Banking, da ist der Chancenraum, da kann ich irgendwie noch wachsen und Geld verdienen.
Aber lohnt es sich für traditionelle Häuser noch auf ein Skalengeschäft zu setzen?
Also nicht für alle, weil das ist ja das Problem an Skalengeschäften, dass es in der Tendenz ja ähnliche Winner-Takes-it-all-Märkte werden wie fast alle B2C-Geschäftsmodelle. Ich glaube nur, dass viele sich es nicht leisten können, da aufzustecken. Also versuchen muss es, glaube ich, jeder mit einer sagen wir mal, europäischen oder zumindest deutschlandweiten Bedeutung. Das wird für wenige wirklich am Ende funktionieren. Aber ich glaube schon, dass den Versuch unternehmen, wird am Ende bessere Organisationen aus den Banken machen.
Ja, aber du sitzt ja jetzt in den Aufsichtsräten oder in dem Aufsichtsrat einer deutschen Bank. Wie ist denn das, wenn du mit denen dann isst? Ich meine, nicken die dann lieb und sagen, ja, vielen Dank fürs Gespräch und machen weiter wie bisher? Und fallen in alte Prozesse zurück? Oder hast du das Gefühl, dass da mittlerweile, auch wenn du dann da eben vor Ort bist, dass da schon auch eine Dynamik entstanden ist?
Es gibt ja immer zwei Dimensionen des Ganzen. Es gibt so die intellektuell-konzeptionelle Dimension. Da würde ich sagen, folgen die dem Gedanken, den ich gerade irgendwie kurz mal runtergerissen habe. Und dann gibt es die Exekutionsdimension. Und die ist bei jeder Bank eben beliebig schwierig und auch bei jeder Bank wieder unterschiedlich schwierig, weil Governancen, getroffene Entscheidungen, Strukturen, wir alle lesen irgendwie gerade viel über den Deutschen Sparkassen- und Giroverband und seine Governance-Struktur. Die Deutsche Bank hat mit der Deutschen und der Postbank zwei sehr unterschiedliche Strukturen, mit unterschiedlichen IT-Strukturen. Also die Frage setzt ja nicht an bei der intellektuellen Erkenntnis des Problems. Mhm. Das ist durchaus da. Sondern die Frage setzt tatsächlich an bei, was machen wir jetzt mit unserer IT? Wie kommen wir denn jetzt mit dem Ganzen an einen Punkt, an dem das überhaupt möglich wird? Und da hast du in Bankhäusern, und die Deutsche Bank zählt dazu, die eine lange Historie haben, einfach eine lange Historie von nicht guten IT-Plattformen. Und das tatsächlich abzuwickeln / neu zu bauen, ist die Herausforderung der traditionellen Bank unserer Zeit. Und da kann ich die noch nicht mal, also so bei aller Nähe, eine wirklich ernsthafte Perspektive drauf geben, ob das gelingen wird. Das ist so, das ist der kritische Pfad.
Okay.
Und also aus dem Aufsichtsrat kommst du tatsächlich gut in eine intellektuelle Diskussion, gut auf eine konzeptionelle Ebene. Du kommst nicht tief genug runter, um zu sagen, in diesem Rechenzentrum und mit dieser IT-Struktur möglich oder nicht möglich mit diesem oder jenem Risiko.
Ja, okay. Nee, verstanden. Ja, ich glaube, das würden wahrscheinlich viele, die in der Szene aktiv sind, auch so beantworten. Ne? Also, dass natürlich das Mindset schon irgendwie da ist, aber einfach so ja, so ein Erbe aus der Vergangenheit einfach extrem.
Genau. Und ich glaube tatsächlich, dass es tatsächlich sogar so ist, dass wenn du dir Banken Deutschland anguckst, dass die zum Teil auch in den Vorständen gar nicht wissen, wie groß ist dieses Erbe und welche Fahrtabhängigkeiten entstehen dadurch. Mhm. Also schon die Bestandsaufnahme ist unfassbar schwer.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Gut, so, jetzt habe ich eine Frage. Mit dem Thema habe ich mich persönlich...
Komm jetzt die Home-Story-Fragen, die du versprochen hast.
Die Home-Story-Fragen? Sollen wir shiften? Sollen wir damit weitermachen und jetzt doch über die Haarkur sprechen?
mach die Frage, die du machen wolltest. Du hattest nur so angekündigt, dass die Privatfragerunde noch kommt.
Ja, ich habe ja eine gewisse Dramaturgie in
bitte, ich lege das alles vertrauensvoll in deine Hände.
Vielen Dank für dein Vertrauen, das du in mich setzt. Okay, nein, es ist, tatsächlich musste ich mich in dieses Thema gestern so ein bisschen selber rein informieren, als die Frage an mich herangetragen worden ist. Deswegen lese ich sie auch einfach so ab, wie sie ist. Ja? Was hat der Trend OPEX to CAPEX für Auswirkungen im Banking? Mehr Leasing und Finanzierung? Mhm. Sind die Transaktionsbanken aus deiner Sicht darauf eingestellt?
Ich fange mal rückwärts an mit der Frage. Die Antwort, ob sie darauf eingestellt ist, ist nein. Was auch ein bisschen daran liegt, dass wir auf einen Markt gucken, der extrem frühphasig ist. Und auch da ist irgendwie intellektuell einiges klar, in der Umsetzung vieles überhaupt nicht. Ich habe vor 2 Wochen mit einer Doktorandin ein langes Interview geführt, die in der TU München am Lehrstuhl von Ann-Christine Achleitner gerade ihre Doktorarbeit über so CAPEX zu OPEX-Modelle und Industry Equipment as a Service schreibt. Und tatsächlich wirklich unglaublich gut Research gemacht hat und Interviews geführt hat. Und wo die stand an dem Punkt war, sie hat verstanden, was es hypothetisch für ein Geschäftsmodell wäre. Praktische Umsetzung, super schwierig. Die macht jetzt auch so einen ziemlich spannenden Roundtable zu der Frage, wie man eben Geschäftsmodelle entwickelt. Moderne und progressive Head of Corporate Banking diskutieren das heute und gucken sich das an. Und ich glaube, wir werden die ersten Angebote von Banken auch irgendwann sehen. So richtig fassbar ist es noch nicht. Und das liegt ein bisschen daran, dass zwar klar ist, dass du Maschinen und Industrieequipment als Abo mit garantierter Uptime und so Netflix-artig kaufen können wirst. Da stellen sich aber dann tatsächlich total viele bilanzielle Fragestellungen. Weil es ist ja eben kein Leasing. Leasing gibt es als Geschäftsmodell schon, sondern es ist tatsächlich ein bilanzneutraler Transfer, bei dem ich tatsächlich nur noch OPEX habe. Also die Maschine selbst wird ja nie auf die Bilanz desjenigen, der sie benutzt, verschoben, sondern bleibt bei dem Produzenten. Das ist total unklar, wie das eigentlich funktioniert, dass der Produzent das zukünftig finanziert. Das ist relativ unklar. Ist es eigentlich ein Versicherungsgeschäftsmodell oder ist es ein Bankengeschäftsmodell? Munich Re ist mit Relayer da ja schon relativ tief unterwegs. Dann ist die ganze Fragestellung rund um, wem gehören eigentlich die Daten, die ich brauche, um zu messen, ob dieses Geschäftsmodell funktioniert, um das versichern zu können, um das finanzieren zu können? Wie komme ich da eigentlich ran? Wer gibt es eine dritte Partei, die die Daten aggregiert, wie eben Relayer? Haben Banken eigene Fähigkeiten dazu? Die ist auch relativ unklar. Klar ist, in der Zukunft werden wir tatsächlich für das ganze Thema Investitionsgüter Abo-Modelle sehen, sehr viel mehr. Wie die genau funktionieren, entscheidet sich gerade jetzt. Also so, ich glaube, so und also die Themen, da kann ich leider nicht so viel drüber sprechen, in denen wir das gerade sehen, sagen mir, Thema des Jahres werden wir so in Corporate Banking Q3, Q4 auf jeden Fall sehen, mit haufenweise ungeklärten Fragen, wie es genau geht.
Es sind ja auch sehr viele Industrien, für die das interessant werden könnte.
Genau. Und bei denen muss man halt tatsächlich mal gucken. Also insgesamt sehen wir tatsächlich, dass so die Industrie dazu neigt, die Kapitalbindung zu reduzieren, dessen, was sie tun, die Flexibilität zu erhöhen. Deswegen gibt es einen Markt für diese Geschäftsmodelle. Wird es jetzt tatsächlich beim Anlagenbau, in der Errichtung von Fertigung oder was auch immer eine Rolle spielen? Also in welchem Segment der Industrie fängt das eigentlich an? Relativ unklar.
Sind andere Länder da weiter?
Nee, da habe ich nicht den Eindruck, dass es so ist. Also wie gesagt, also so, ich würde sagen, dass das größte live befindliche Testlabor ist heute irgendwie ganz klar Munich Re beziehungsweise American Steamboat, das ist ja die Gesellschaft, die das hält, Relayer. Sonst sieht man auch international da noch nicht viel, was produktiv ist, auch wenn die Diskussion natürlich stattfindet überall. Ich glaube, es ist halt tatsächlich, also wir gucken da auf einen Markt, bei dem sich jetzt dann entscheidet, wer den First-Mover-Vorteil hat und tatsächlich ein kommerziell ausrollbares Bankenangebot macht. So, das ist ein Marktsegment, wo man wirklich tatsächlich noch Kunden gewinnen kann oder der Erste sein kann, der so richtig at scale irgendwas anbietet.
Wir hatten es ja kurz eben auch über deine Startup-Finanzierung als frühphasiger Business Angel, ja. Jetzt ist ja die aktuelle Krise eine große beinhaltet ja eine große Startup-Finanzierungsproblematik und es ist ja eine große Chance für Corporates, Acquihire zu machen. Wie siehst du die Chancen dafür?
Ich glaube, es wird sich jetzt so ein bisschen zeigen. Ich glaube, Corporates waren jetzt relativ, der schöne Begriff ist immer Business Continuity. Also ich glaube, so die letzten 14 Tage ging es viel um Business Continuity. Können wir irgendwie in der aktuellen Rahmenbedingung mit Remote und so unser Business weiter betreiben? Ich glaube, da haben sich jetzt nicht so viele mit der Frage beschäftigt, können wir noch ein paar Acquihires über Startups machen? Ich glaube, je normaler diese neue Situation wird, und jetzt sind wir da gerade, desto mehr wirst du diese Diskussion sehen. Und also ich hatte gerade vorhin einen Call, der sich exakt mit dieser Frage beschäftigte. So, gib dem Ganzen mal 2 Wochen und wir werden sehen. Du siehst ja auch die ganzen Private Equity Unternehmen sind ja auch gerade alle unterwegs mit einer Distressed Asset Strategie. Also was ist eigentlich unter die Räder geraten in der Krise? Also Transaktionen, entweder in einer Acquihire-Form oder Übernahmen von PEs und so, werden das Wiedereintreten in die normale Welt auf jeden Fall charakterisieren. Also wir werden auf jeden Fall ein paar interessante Kauf- oder Übernahmebewegungen sehen, ganz sicher.
Und wo siehst du die Chancen, dass das nicht sofort verbrannt wird und jeder nach ein paar Wochen wieder frustriert auseinandergeht?
Ja, das ist ja wie immer, also und da ist Krise oder nicht Krise die entscheidende Frage, ob so ein Asset, was dann ein Corporate übernimmt, aus einer schwierigen Situation tatsächlich für die funktioniert, ist halt immer eine Post-Merger und Kulturfrage, kriegen die das hin, bleibt es unabhängig genug, haben die Gründer weiter Bock, da drin zu bleiben. Da ist tatsächlich, ich meine, es hat ja so Deals auch gegeben, Immer so ein bisschen kann man in die Richtung dessen, was die ING da auch gemacht hat, gucken. Lendico zum Beispiel hat ja für die super funktioniert, aber eben weil sie eine super Integrationsleistung hatten und verstanden haben, wie man diese Moderation zwischen Nähe und Ferne zum Kerngeschäft mit so einer Plattform tatsächlich hinbekommt. Und das ist die entscheidende Fragestellung. Ist aber keine andere als außerhalb von Krisenzeiten.
Ja, das stimmt.
Immer wenn Konzerne kleinere Assets kaufen, ist die eigentliche, die Akquisition an sich ist irgendwie interessant. Alles, was so Post-Merger passiert und Post-Merger-Integration, Incentivierung von Gründern und so, muss man dann irgendwie noch hinkriegen. Und die Historie zeigt, dass das jetzt nicht mehr als 50% Chance hat.
Ja, 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 aber es beschleunigt natürlich wahrscheinlich die aktuelle Situation, ne?
Also wir werden interessante Transaktionen sehen, bin ich mir sehr, sehr sicher.
Kannst du dir schon vorstellen, wer? Hast du Ideen?
Nee. Und wenn, würde ich sie tatsächlich nicht sagen.
Nö, aber es kann ja sein, dass du für dich, wenn du zu Hause bist irgendwie und dir langweilig ist, darüber nachdenkst, ach, also wenn ich jetzt eine Glaskugel hätte und damit Geld verdienen würde, dann würde ich jetzt voraussagen.
Ja, also ich das ist ja ein bisschen auch unser Business. Wir gucken für Kunden auch manche Sachen an.
Mhm. Okay.
So, und damit muss ich den Satz beenden.
Okay, dann rette ich dich jetzt aus der Situation und komme jetzt zu der Home Story, die du einforderst.
Ich fordere sie gar nicht ein. Ich bin nur interessiert, was denn so für Armer-Fragen zu so Privatthemen kommen.
Ein bunter Strauß.
Ich bin gespannt.
Damit, genau, ich bin nämlich jetzt tatsächlich mit diesem Business-Blog soweit durch, bis auf die Frage, was noch gemacht werden muss, damit nach dem Verlust relevanter Teil im Retail-Banking Gleiches nicht auch im B2B passiert.
Naja, und am Ende habe ich das gerade vorhin ja schon so ein bisschen mitbeantwortet. Ich glaube tatsächlich, das ist wirklich, B2B ist jetzt die Chance, prozyklisch zu handeln für die Bankhäuser. Die Konsequenz dieser Beobachtung ist, musst du dann eben auch machen. Also du musst jetzt strukturell und auf der Exekutionsseite mal schneller sein als der Markt. Und da ist die Krise ein bisschen eine Chance, weil gerade bei Attackern im B2B-Bereich wird jetzt erstmal kurzfristig die Geschwindigkeit ein bisschen niedriger sein, bis mittelfristig der Kapitalzugang wieder normal ist.
Okay. Also um nochmal auf den Finance Forward Podcast zurückzukommen.
Den du ja nicht gehört hast.
Naja.
Hast du gesagt?
Ich habe ihn nicht zu Ende gehört. Was ich noch gehört habe, war, und das fand ich auch sehr smart von meinem Kollegen Niklas, er hat dich als, lass mich's ablesen, klügsten Digitalexperten des Landes bezeichnet.
Ja. Das ist vor allen Dingen sehr schmeichelhaft.
Genau, das ist eine große Auszeichnung. Kannst du mit solchen Zuschreibungen gut umgehen?
Ich gehe damit gar nicht um. Ich lasse die einfach voll externalisiert. Das ist natürlich total schmeichelhaft. Ich kann grundsätzlich mit Komplimenten nicht besonders gut umgehen. Und das ist ja nicht so, ich sitze ja nicht beim Schuhe anziehen zu Hause und denk mir, guck mal, klügster Experte, Digitalexperte Deutschlands, jetzt ziehst du die Schuhe an. Also ich finde es total nett. Ich habe da keinen Motor für, der damit irgendwas tut.
Ja, aber ich merke gerade, ne, Lob ist irgendwie so, fühlt sich immer komisch an offensichtlich, ne?
Das, also wie gesagt, ich Komplimente finde ich immer freundlich und dann habe ich keinen Werkzeugkasten, der mir sagt, und jetzt?
Hurra, auf die Schultern klopfen. Ja, okay.
Also insofern, es ist unglaublich freundlich.
Ja, genau. Aber ich meine, du bist ja sehr, sehr, sehr umtriebig und wirst ja auch wegen deiner Expertise, wie eingangs auch gesagt, auf Konferenzen gebucht und berätst viele Leute. Manchmal hat man so das Gefühl, dein Tag hat mehr als 24 Stunden. Stimmt es?
Nö, also im Moment ist es tatsächlich sogar in Krisenzeiten, die ja den Kalender mit allem, was so Meetings und so sehr entleert haben, ist es tatsächlich, ich finde das eigentlich irgendwie gerade eine entspannte Phase. Also nee, ich glaube, die Wahrheit ist so ein bisschen, ich habe halt keine Hobbys.
Nicht eins?
Also, nicht eins. Ich behaupte, wenn mich jemand nach Hobbys fragt, immer das Duschen und Schlafen meine Hobbys sind. Ich mache das, was ich mache, tatsächlich mit großer Leidenschaft. Ich würde es auch machen, wenn es nicht irgendwie geschäftlich oder Beruf wäre. Und dadurch ist es halt so ein, so samstags mich mit irgendeiner Fragestellung, ich weiß es nicht, in irgendeinem Startup zu beschäftigen, fühlt sich eben eher an wie der Parkspaziergang als wie jetzt konkrete Arbeit. Und deswegen ist da vor allen Dingen wahrscheinlich irgendwie, das macht dann, dass viel Zeit dafür wird, zur Verfügung steht, A, und B, nicht viel gebraucht wird für das alles. Ich mache das halt einfach so, wie andere Leute irgendwie, weiß ich nicht, Laubsägearbeiten machen würden oder was so Hobbys eben sind. Mhm. Ich habe natürlich nicht mehr Zeit.
Also du hast nicht so das Gefühl, du brauchst irgendwie einen Ausgleich. Viele Gründer oder in der Szene sind ja sehr sportlich und joggen oder trainieren darauf, auf den Kilimanjaro hochzugehen oder sowas.
Nee, also, und ich finde, ich habe voll den Ausgleich. Für mich ist halt so, wenn ich mal keine Lust habe, mich mit Mobilität und Automobil zu beschäftigen, dann mache ich mal Banking und das ist irgendwie was anderes.
Hurra, also, ich darf Banking machen.
Nein, ja. Ich mache das wirklich, wirklich gern und auch wirklich immer. Mhm.
Ja, ich finde, das merkt man ja auch sehr, ne, dass du das mit großem Enthusiasmus machst, wenn man dich hört, wenn du Vorträge oder so hältst. Auf jeden Fall. Jetzt gehört ja das Thema Brandbuilding ja sehr auch zu deinem Daily Business, aber wie sehr beschäftigst du dich als Christoph Bornschein mit Brandbuilding?
So meine eigene, meinst du? Tatsächlich, und das wird so ein bisschen wie Koketterie klingen, genau gar nicht. Wirklich überhaupt nicht. Es gibt natürlich irgendwie Leute, die bei uns PR machen und sich mit so Fragestellungen auseinandersetzen. Und es gibt viele, die dann ja auch so diesen, dass ich immer so schluffig rumlaufe, wäre irgendwie gezieltes Brandbuilding, ist es nicht. Sondern es ist allgemeine Schluffigkeit. Also so tatsächlich ist vieles davon einfach wirklich total intrinsisch genau das, wie ich das eben so machen will. Mhm. Und mich mit irgendwie meiner persönlichen Marke auseinanderzusetzen, fühlt sich unnatürlich an, relativ. Mhm.
So. Das heißt, ich habe Frenzy in einem Interview jetzt im Vorfeld gelesen und da ging es irgendwie darum, was sie trägt und was du trägst, sodass dich das total nervt, dass du immer auf deine Karohemden angesprochen wirst.
Ja, die ich tatsächlich vor allen Dingen, weil es ja wärmer wird, gerade gar nicht anhabe. Ich habe nur ein T-Shirt an.
Das heißt, deine Zeit vorm Kleiderschrank braucht original eine Minute.
Also die Bekleidungsstrategie hinter dem Ganzen ist tatsächlich nehmen, was gerade oben liegt. Mhm.
Aber ist es dir schon mal passiert, jetzt wahrscheinlich nicht mehr, aber wenn du diesen Stil schon sehr lange pflegst, dass du mal unterschätzt worden bist?
Ganz oft. Und das ist ja auch okay. Also es ist ja eine sehr komfortable Position, unterschätzt zu werden, irgendwie erstmal zuhören zu können und aus dieser Unterschätzung dann irgendwie rauszukommen, ja. Aber ja, bestimmt gab ganz viele Situationen, ja.
Findest du das positiv oder ärgert dich das? Das könnte man ja auch bewusst einsetzen quasi, ne?
Ja, ich weiß gar nicht, ob ich das nicht sogar tue. Ich beschäftige mich da nicht so super viel mit. Also so, es ist, ich finde es, wenn es passiert, wirklich eine angenehme Situation, weil es eben tatsächlich irgendwie so, es schafft ja so eine Art von Deckung irgendwie. Ärgern tut es mich nicht. Also ist mir tatsächlich irgendwie, ja, es ist mir fast schon egal. Und es sagt ja dann auch immer ein bisschen was über das Menschenbild von dem Gegenüber, der dann die Unterschätzung begeht in dem Fall, so eben irgendwie sich da so abhängig zu machen von exogenen Faktoren in der Bewertung dessen, was jemand gegenüber kann oder nicht kann. Mhm. So, man lernt da interessante Sachen über Menschen bei.
Du hast ja in sehr verschiedenen Industrien ja auch zu tun, ne? Deswegen, also könnte ich mir vorstellen, dass da ja auch sehr unterschiedlich mit umgegangen wird.
Und zum Teil beglückend großartig und manchmal eben auch so, ach, das, darauf kommt es jetzt irgendwie bei euch an. Also um eine positive Geschichte zu erzählen, ich bin, weiß nicht, 2014 oder so, hatte mich Johannes Theissen, der damalige und heute noch E.ON-Vorstandsvorsitzende, in die Vorstandsrunde eingeladen. Und ich war wahrscheinlich der erste Mensch, der je in Jeans und T-Shirt da aufgeschlagen ist. Und der war da komplett egalitär. Also für den war das einfach so, ja, sie sind jetzt hier Experte zu und genau das sind sie und wie sie aussehen, ist eigentlich total egal. Das ist so, gab auch so viele positive Momente, wo es dann einfach irgendwie um den Inhalt geht und nicht um, was für Schuhe ich gerade anhabe.
Ja, ja.
So, ja, also gibt viele gute Momente auch damit. Also wie gesagt, inzwischen, wir sind ja, haben ja uns kulturell auch nochmal ein ganzes Stück weiterentwickelt. Jetzt haben irgendwie viele CEOs irgendwie mal mehr Gründer gesehen, die durchaus auch erfolgreich sind. Wir sind eine egalitärere Wirtschaft geworden und deswegen ist es nicht mehr so ein großes Thema.
Ja, na Gott sei Dank. Also, wie sieht denn für dich der perfekte Tag aus?
Also anders als jetzt gerade in der Krise. Ich bin ja wahnsinnig gerne auf Reisen, bin ich wirklich. Weil ich finde immer, wenn man in Bewegung ist, kann man irgendwie besser denken. Der perfekte Tag beinhaltet tatsächlich am besten so zwei Flüge oder Zugfahrten. Einmal hin zu irgendwas und einmal wieder zurück.
Die Frage ist ja, wie oft?
Ist ja nur ein Tag. Also
in echt. Ach so, du fliegst morgens hin, abends zurück.
Genau, man denkt ja immer, das ist alles total anstrengend mit den ganzen Reisen. Das Tolle an morgens hin, abends zurück, ist ja, man hat zwei Mittagsschläfe. Man kann einmal hin eine Stunde fliegend schlafen und einmal wieder zurück schlafen. Und das ist tatsächlich, das sind Tage, die ich sehr mag, an denen es mir gelingt, zweimal eine Stunde im Flugzeug zu schlafen.
Du kannst im Flugzeug schlafen, ja?
Ich muss nur auf so einem Sitz landen und schon bin ich eingeschlafen.
Nein, echt? Ja, okay, ich bin ein glücklicher häufig, Mensch, wirklich.
Ich bin schon von Menschen angesprochen worden, die es irgendwie, die dann eingestiegen sind, als ich schon eingeschlafen war, ich nicht mitbekommen habe, dass wir gerade im selben Flugzeug waren. Also ja, ich schlafe ganz viel in Verkehrsmitteln und schätze das auch sehr wert. Insofern ist so ein Tag mit so ein bisschen Reisen und zweimal eine Stunde schlafen irgendwie viel Arbeit verschiedenster Fasson, wahrscheinlich der tollste Tag. Also so, ich finde Tage gut, wo es um viele Themen geht, viele Industrien und ich irgendwie wechseln kann zwischen zwei Stunden tief konzentriert über Banking nachdenken und dann darüber diskutieren, wie Connected Car die Welt verändern wird.
Durchs Reisen.
Abwechslung und Reisen und Mittagsschlaf, das ist der perfekte Tag.
Aber du gehörst nicht zu denen, die so ein Powernap machen?
Nein, es ist ja ein Powernap.
Also nee, aber so im Büro oder sowas, wenn du weißt, das ist
nee. Also wenn ich arbeite, bin ich wach. Also ich kann auch nur schlafen, deswegen finde ich, deswegen muss aus meiner Sicht gar nicht die Deutsche Bahn das WLAN verbessern. Und ich finde es gut, dass man in Flugzeugen immer das Handy ausmacht. Ich finde es total gut, wenn man sich einfach irgendwie fatalistisch in diese Unerreichbarkeit begeben muss, dann kann ich auch schlafen.
Ja, aber gehörst du zu den Menschen, die immer gucken müssen oder schaffst du es auch so, mal das Handy zur Seite zu legen? Oder brauchst du externe Faktoren?
Nee, ich schaffe es schon. Ich muss es halt ganz weglegen. Also es gibt keinen halben Weg. Wenn ich es irgendwie in der Tasche habe, dann gucke ich. Wenn es mich nervt und irgendwie stört, dann muss ich es irgendwie außer Reichweite packen, damit dann irgendwie das weg ist. Kann ich aber auch.
Ja, okay. Gut, ich habe jetzt noch eine Frage aus dem Privatblog und dann bin ich auch tatsächlich durch mit den Fragen, die aus der Community gekommen sind.
Du moderierst die so an, als ob die pikant wäre.
Nö, ach, wahrscheinlich bist du dich auch schon 100-mal gefragt worden, wobei ich tatsächlich noch keine Antwort drauf gelesen habe in meiner Vorbereitung. Könntest du dir eine Kurzhaarfrisur vorstellen?
Nein. Da gibt es eine ganz klare Antwort, nein.
Hattest du schon mal kürzer?
Ich glaube so mit 14 oder so, klar, also so, da war das alles sehr kurz. Nee, aber also gibt kein Zurück mehr zu kurzen Haaren.
Okay, das ist doch ein Statement. So. Ich finde es ein super Ende für einen Podcast. An meine Haare kommt kein Friseur.
Nein, also ja doch schon, aber eben nicht kurz.
Ja, okay. Gut.
Aber jetzt ja eh nicht. Friseure mussten ja krisenbedingt schließen. Wer nicht vorher war, wird aus der Krise wieder rauskommen und aussehen wie Einstein.
Ja, da gibt es ja schon die diversesten Comics, ne, wie wir alle aussehen werden. Ein Hoch auf die lange Haare haben. Ich habe bei Twitter schon gesehen, wo auch Unternehmer ihre kurzen Haare oder keine Ahnung, wenn sie da mit dem Kurzhaarschneider über den Kopf gegangen sind, wie sie jetzt damit aussehen.
Das haben einige Kollegen auch schon live gemacht, sich die Haare zu schneiden in so Videochat-Situationen. Das habe ich schon gesehen.
Möchtest du sowas sehen?
Ich guck mir alles an.
Okay, Christoph, ich danke dir sehr für das Gespräch.
Ich danke dir.
Hat viel Spaß gemacht.
Ebenso.
Das heißt, wie geht der Tag heute für dich weiter?
Er ist eng getaktet und gerade ist die 15-Minuten-Warnung meines nächsten Termins mit der Überschrift Financial Services reingekommen. Ich habe um 12 einen Call.
Okay.
Also gut. In 15 Minuten.
Ja.
Euch hat das Format gefallen? Wir freuen uns über jeden lieben Kommentar oder im besten Falle sogar über 5 Sterne. Ihr habt noch Ideen oder Vorschläge für interessante Persönlichkeiten als Interviewpartner? Dann schreibt uns eine E-Mail an nicole@paymentandbanking.com.